What's up, Wellbeing? Der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge von What's up, Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club rund um die 8 Säulen des Wohlbefindens. Ich bin Sandra Strauß und freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Podcast spreche ich in jeder Folge mit spannenden Gästen aus Unternehmen, Sport, Wissenschaft und Coaching über die Frage, wie gelingt echtes Wohlbefinden, nicht nur privat, sondern auch im Job? Und welche Rolle spielen dabei Unternehmen, Führungskräfte und auch wir selbst? Dafür schauen wir uns in jeder Folge eine der Säulen des Wellbeings genauer an. Nachdem wir in der letzten Folge mit Marcel Jansen super viel über das Thema Physical Wellbeing und die Kraft des Corporate Athlete Mindsets gesprochen haben, widmen wir uns in dieser Folge dem Thema Mental Wellbeing und der Frage, wie Unternehmen Arbeitnehmerinnen effektiv vor einem Burnout bewahren können. Ein sehr spannendes Thema mit einer tollen Gästin. Deswegen würde ich direkt sagen, let's go! Heute spreche ich mit Bente Untied. Sie ist Diplompsychologin und ausgebildete systemische Beraterin und damit eine echte Expertin, wenn es um das Thema Führung, New Work und psychische Gesundheit geht. Sie ist Mitgeschäftsführerin der Shitshow, einer Beratungsagentur, die Unternehmen und Teams dabei begleitet, Arbeitsmodelle zu entwickeln, die die psychische Gesundheit schützen und vor allem auch fördern. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Guten Morgen, Bente.
Guten Morgen, Sandra.
Und bevor wir loslegen, haben wir so eine Rubrik, die mir ganz besonders am Herzen liegt, nämlich ein kleiner Check-in. Was hast du heute schon für dein mentales Wohlbefinden getan?
Also ich habe eine Routine durchgeführt, die ich fast jeden Morgen mache. Ich hatte vor 2 Jahren so ein bisschen Knieprobleme und seitdem muss ich mich fleißig dehnen und ich habe festgestellt, dass mir das nicht nur körperlich gut tut, sondern auch mental total gut tut, so ein bisschen mit Ruhe in den Tag zu starten und irgendwie so ein bisschen meine eigene Form von Meditation dadurch gefunden, habe ich das Gefühl. Also das habe ich auf jeden Fall gemacht und ich habe auch tatsächlich schon mit meinem Team eingecheckt, was ich auch in die Richtung zählen würde, was auch immer gut tut, um einmal zu wissen, wo ist eigentlich wer, wie geht's den Leuten, wer braucht vielleicht gerade irgendwie Support oder wie starten eigentlich alle so in die Woche.
Ich teile auch gerne meins. Ich habe heute Morgen wieder meinen Mondkalender gelesen. Den lese ich jeden Morgen und der gibt mir auch so eine ganz besondere Motivation. Und heute war der Satz, du bist wie eine wilde Blume und wachse genauso wild und fleißig, wie die wilden Blumen das tun.
Oh, ja.
So ein kleiner Moment mit einer großen Wirkung.
Sehr schön. Das nehme ich mir mit. Das speichere ich mir auch noch mal im Kopf ab für diese Woche. Das passt.
Workout. Ich glaube, bevor wir richtig loslegen, wäre es bestimmt ganz hilfreich für alle, wenn du einmal kurz erklärst, was macht ihr denn bei der Shitshow eigentlich?
Ja, dieser Name, ne? Der sorgt erstmal für Fragezeichen. Wie du schon richtig gesagt hast, wir sind eine Beratungsagentur für psychische Gesundheit im Arbeitskontext. Das heißt, wir arbeiten mit Unternehmen, mit Teams, mit Führungskräften und bieten da ein ziemlich breiteres Spektrum an. Also eins unserer Hauptthemen und Ziele ist immer noch auch die Sensibilisierung rund um das Thema. Und das kann manchmal auch in Form von Vorträgen sein. Aber wir arbeiten eben auch ganz gezielt mit Führungskräften und Teams dann zusammen bis hin zur Gefährdungsbeurteilung Psyche, wenn wir auf organisationale Ebenen gucken und schauen halt einerseits, was sind so die Risikofaktoren? Also was kann mentale Gesundheit gefährden? Und auf der anderen Seite eben aber auch, was sind die Ressourcen? Wo können wir eigentlich anknüpfen? Wie geht gesundes Arbeiten und wildes Wachsen vielleicht in Bezug auf deinen Mondkalender von heute?
Was würdest du sagen, warum ist eure Arbeit so wichtig? Wo stehen wir beim Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz in Deutschland im Jahre 2025?
Ja, eine gute Frage, auch mit der Jahreszahl versehen. Also wir haben auf jeden Fall eine Veränderung gesehen in den letzten Jahren. Also Corona hat für das Thema mentale Gesundheit schon auch einen Aufmerksamkeitsschub gebracht, was erstmal positiv ist, weil es ist durchaus sehr viel besprechbarer, auch in der Arbeitswelt geworden. Vor Corona musste man noch an ganz anderen Punkten oft ansetzen in vielen Unternehmen. Das heißt auch nicht, dass es jetzt bei allen ein offen besprechbares Thema geworden ist. Das würde ich jetzt auch nicht so sagen, aber es hat sich durchaus was verändert. Viel mehr Unternehmen unterstützen ihre Mitarbeitenden ja auch. Ist auch eine super Entwicklung. Also bieten Workshops, Coachings oder eben auch ganze Teamtage oder was auch immer an, um genau auch von arbeitgebenden Seite Mitarbeitende zu unterstützen. hat mich schon so ein, jetzt kommt vielleicht das Aber. Aber wenn wir es nochmal vergleichen, vielleicht auch wenn wir einmal rüber gucken, so nach Nordamerika, Kanada zum Beispiel oder auch nach UK, dann sehen wir, dass da die Entstigmatisierungsarbeit doch auch schon ein bisschen anderen Punkt vielleicht erreicht hat. Zumindest nehmen wir das so wahr, dass immer noch im Englischsprachigen einige Themen anders besprechbar sind als vielleicht im Vergleich zu Deutschland. Mhm. Und wir haben natürlich auch die Riesen oder das große Thema, dass in der Wissensarbeit ist mentale Gesundheit sehr aktiv angekommen. In anderen Arbeitsgruppen, wo vielleicht einfach mehr vor Ort gearbeitet wird, im Pflegebereich, medizinischen Bereich, in Sozialberufen, ist die, das Bewusstsein da, aber werden eben nicht so viele Ressourcen zur Verfügung gestellt.
Was können wir denn lernen aus Kanada, UK? Du hast gerade sowas gesagt, da ist die Arbeit schon ein Stück weit weiter. Hast du ein paar Beispiele, die du teilen kannst hier?
Also zumindest würden wir das so wahrnehmen, dass tatsächlich und da würde ich jetzt Amerika vielleicht ein bisschen ausklammern, weil die auch eher einen individualistischeren Ansatz haben. Mhm. Aber insgesamt wird das Thema breiter auch als Arbeitsthema besprochen und auch als Teamthema, als Führungsthema. Ich weiß jetzt halt manchmal nicht, woher es kommt. Also eine Erklärung, die ich da hätte, ist natürlich auch, dass Deutschland zum Glück auch ein gutes Gesundheitssystem hat. Im Vergleich, also ich weiß, wir meckern viel und Therapieplätze sind rar. Also ich will das jetzt gar nicht zu positiv bewerten. Aber in Amerika ist es eben zum Beispiel ja keine Selbstverständlichkeit, dass man durch eine Krankenkasse finanziert eine Therapie machen kann. Das heißt, da bewegen wir uns schon viel länger im Bereich der mitarbeitenden Benefits. Und deswegen ist da einfach schon eine andere Kultur verankert, dass sich eben auch der Arbeitsplatz um die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden kümmert. Wie gesagt, ich finde jetzt historisch gewachsen eigentlich gar nicht aus so einer positiven Geschichte heraus, aber dadurch ist es einfach schon länger ein Thema.
Und ja trotzdem hilfreich, ne? Wenn es einfach nicht mehr so ein Tabuthema ist bei den Arbeitgebenden. Ein ganz präsentes Thema ist ja auch das Burnout-Syndrom. Wie verbreitet ist das Thema in Deutschland und was hat sich da vielleicht auch in den letzten Jahren entwickelt?
Ja klar, also wenn wir über psychische Gesundheit in der Arbeitswelt sprechen, dann kommen wir natürlich nicht ums Thema Burnout drumherum, weil es ja auch ganz deutlich einfach verknüpft ist mit der Arbeit und da eben auch die Ursache hat. Also Burnout ist ja erstmal die Folge von einer langzeitigen arbeitsbezogenen Überlastung. Mhm. Und jetzt, da entwickelt sich im Wissenschaftskontext schon in den letzten Jahren einiges. Also unser internationales Klassifikationssystem für Krankheiten, also das ICD-System, das ist eben die Grundlage für zum Beispiel auch Krankschreibungen, für Behandlungen und somit auch für Forschung. Und da war das Burnout halt Jahrzehnte nicht drin. Also es gibt immer noch einen Fachdiskurs darum, ist das Burnout eine eigenständige Erkrankung oder ist es eine Unterform der Depression beispielsweise? Jetzt seit dem ICD-11, das ist schon länger raus, die Erneuerung, aber in Deutschland ist es noch nicht komplett in der Anwendung, aber da ist das Burnout jetzt als Syndrom gelistet. Immer noch nicht als eigene Diagnose, aber das ist natürlich grundsätzlich immer so etwas, wir brauchen eine diagnostische Grundlage, auch in der Wissenschaft, um überhaupt abschätzen zu können, wie ist die Statistik dazu, welche Behandlungsmöglichkeiten sind besonders zielführend. Das heißt, da entwickelt sich auf jeden Fall was. Das ist so die wissenschaftliche Seite. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich irgendwie den öffentlichen Diskurs. Und da wird einfach sehr viel drüber gesprochen und aufgeklärt, was ich auch positiv sehen würde. Genau, es ist also medial auf jeden Fall ein großes Thema und somit einfach auch bei den Menschen angekommen und etwas, auf wo Menschen vielleicht eine Sensibilität für entwickelt haben.
Eine Sensibilität auf jeden Fall, teilweise aber auch so ein bisschen unbedarft. Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was dahinter steckt. Ne? So ein Label, dass da was nicht in Ordnung ist. Und deswegen würde ich auch gerne so ein bisschen aus deiner Sicht verstehen, wie kann ich denn vielleicht selber für mich erkennen, dass ich Symptome von einem Burnout habe? Oder wie kann auch die Führungskraft erkennen, dass jemand da vielleicht in diese Richtung Burnout zumindest mal hinschauen sollte?
Also das ist vielleicht eine etwas längere Antwort, aber so grundsätzlich, also das Burnout, wenn wir erstmal über die Symptomatik sprechen und davor kommt es ja noch zu einer Entwicklung, ne? Aber wenn wir über die Symptomatik eines Burnouts sprechen, sind es eigentlich so drei Leitsymptome. Das eine ist eine anhaltende körperliche und emotionale Erschöpfung. Dann ist es so ein zynischer Blick, vielleicht eine Desillusionierung, ein Misstrauen auch gegenüber den Kollegen und Kolleginnen. Also irgendwie, da ist, finde ich, immer schon so der erste Punkt. Es sind oft ja Menschen, die haben eigentlich eine positive Einstellung irgendwann mal gegenüber von ihrer Arbeit gehabt. Und dann wechselt das irgendwann und es wird eher zynisch und negativ. Das ist auch etwas, was wir oft schon eher in der frühzeitigen Entwicklung sehen. Und das Dritte ist dann, dass die Leistungsfähigkeit halt eingeschränkt ist. Also vielleicht auch bei Null ist, also dass Menschen durch ihre Erschöpfung einfach nichts mehr leisten können. Und obwohl sie vielleicht auch noch wollen würden. Das heißt, das ist so erstmal, wenn ein Burnout auftritt, dann sind das so die Leitsymptome. Da gibt's auch natürlich Fragebögen und das ist grundsätzlich trotzdem etwas, wo ich immer sagen würde, Selbstdiagnose hilft da auch nur bedingt. Es hilft vielleicht ein Gegenchecken, um mal zu gucken, möchte ich mit jemandem aus dem medizinischen System darüber sprechen. Ansonsten ist es natürlich etwas, was PsychotherapeutInnen oder Ärzte und Ärztinnen sich genauer angucken können und dann diagnostisch abklären. Das war jetzt so das, was ist ein Burnout eigentlich? Aber es entsteht ja. Also ein Burnout fällt nicht vom Himmel. Da kann man vielleicht auch schon erste Warnhinweise vielleicht ein bisschen früher erkennen. Und das ist eben oft, dass Menschen zu Beginn erstmal vielleicht übermäßig ehrgeizig sind und sich besonders reinhängen bei der Arbeit. Und das kann sein, weil ich total motiviert bin und einfach einen richtig tollen Job habe und ich brenne für das Thema, nicht umsonst sagt man das ja auch. Es kann natürlich auch sein, dass mich äußerer Druck dazu veranlasst, aber das macht keinen Unterschied. Also ich kann auch ausbrennen, vielleicht auch gerade, weil ich so viel Begeisterung habe für die Tätigkeit. Und das ist dann schon das Erste. Menschen gehen dann einfach über Grenzen drüber an der einen oder anderen Stelle für die Sache. Also vielleicht gibt es dann auch schon irgendwann Kritik von außen, vielleicht aus dem privaten Umfeld. Mensch, du hast gar keine Zeit mehr oder bist im Kopf immer bei der Arbeit. Solche Sätze, das sind auch schon vielleicht so kleine Warnhinweise. Wenn das mal kurzfristig ist, dann passiert ja auch nichts. Also der Mensch kann ja, für einen Sprint können wir so einiges zur Verfügung stellen. Aber wenn das eben langanhaltend ist und dann verneinen Menschen immer mehr, gehen vielleicht auch weiter über eigene Werte drüber, über eigene körperliche Grenzen drüber. Und dann merkt man es irgendwann in der sogenannten Erholungsfähigkeit. Also ich sage da immer gerne, checkt mal mit euch ein, wie geht's euch eigentlich am Ende der Woche? Ja, da gehen wir vielleicht auch öfter mal erschöpft raus und dann kommt aber ein Wochenende. Und stellen wir uns mal vor, das ist irgendwie frei gestaltbar. Also das ist nicht, das warten nicht die nächsten To-Dos, sondern es wäre Potenzial für Erholung da. Und wir gehen dann morgens wieder in die Arbeit an einem Montag und stellen fest, mein Akku ist wieder aufgeladen. Das ist erstmal was Positives. Vielleicht funktioniert das aber schon nicht mehr. Und irgendwann ist es dann ein verlängertes Wochenende, was nicht mehr ausreicht. Oder eben auch der Urlaub, der nicht mehr ausreicht. Also wenn Menschen feststellen, sie kommen nach dem Urlaub eigentlich genauso erschöpft wieder, oder der Akku ist am Montagnachmittag dann schon wieder leer. Das sind auf jeden Fall Warnhinweise und da sollte man auch ganz ehrlich mit sich selbst vielleicht reingehen.
Ja, ich erlebe immer wieder, dass es ja auch ein bisschen cool ist zu sagen, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel auf der Uhr, dass es erstmal gar nicht als negativ erkannt wird. Jetzt hast du gerade von einem Check-in gesprochen. Hast du da so einen kleinen Lifehack, den wir einfach mitnehmen können? Wie können wir freitagabends diesen Check-in machen und dann auch am Montagmorgen, um festzustellen, habe ich mich tatsächlich erholt?
Auf jeden Fall würde ich halt sagen, es ist natürlich super, wenn man das mit sich selbst macht und das ist so der erste Schritt, klar, aber noch besser, wenn man dafür auch Raum im Team hat und natürlich auch die Ehrlichkeit, die es dafür braucht, weil Sachen, die wir selber machen, die fallen halt schnell mal runter, eine Routine im Team dafür aufzubauen, regelmäßig ein- und auszuchecken, so wie wir das vielleicht auch gerade gemacht haben, das ist definitiv etwas, was da hilfreich sein kann. Also da vielleicht so ein bisschen mit sich zu gucken, wie steht es eigentlich gerade um meine Bedürfnisse und da vielleicht auch eine Hilfestellung für sich zu haben. Ansonsten, es geht natürlich auch alles im Kopf. Also man kann eben auch einmal selbst mit sich einchecken und sich fragen, wenn ich ein Akku wäre, wo ist denn meine Ladefähigkeit eigentlich gerade?
Danke. Und zum Thema Burnout ist ja auch immer wieder so die Frage, wo ist es ein Burnout? Wo ist es vielleicht aber auch nur normaler Stresszustand und wo bin ich vielleicht auch schon in der Depression? Hast du da für uns auch noch so ein bisschen Hintergrundinformationen oder Werkzeuge, wie ich selbst oder auch die Führungskraft erkennen kann, was steckt tatsächlich hinter einer bestimmten Situation bei einem Kollegen gerade oder bei einer Kollegin?
Also grundsätzlich vielleicht so ein bisschen Disclaimer vorab. Ich glaube, wenn man ein komisches Bauchgefühl hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall schon mal mit jemandem zu sprechen. Ich kriege halt ganz oft eben auch so ein bisschen zu hören, ach nee, so schlimm ist das nicht und anderen geht's doch viel schlechter. Also gerade dann, wenn man vielleicht sogar von der Arbeit Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt, ein ERP-Anbieter beispielsweise, kann ich immer nur sagen, nutzt das, sprecht mit Leuten drüber, klärt das ab. Denn all das, was wir an psychischen auch Erkrankungen frühzeitig erkennen, ist besser behandelbar. Sobald sich was chronifiziert, wird es schwieriger. Also deswegen das so als allererstes, sprecht mit Menschen, die dafür ausgebildet sind. Aber das andere, wo man ja vielleicht trotzdem noch drauf gucken kann, ist so Erholungsfähigkeit, würde ich halt immer mit einschätzen. Also wann ist es Stress, wann ist es zu viel? Und da würde ich halt wirklich auch sagen, naja, wenn verlängertes Wochenende nicht mehr ausreicht, um sich zu erholen, das ist, finde ich, schon ein erster großer Warnhinweis tatsächlich. Jetzt habe ich so ein bisschen davon berichtet, wie sich ein Burnout entwickelt. Wir sehen halt auch, dass es Menschen immer schwerer fällt, überhaupt zu spüren, wie es ihnen geht. Gerade wenn sich so eine Erschöpfung einschleicht. Deswegen ist das Umfeld halt auch so wichtig. Und da würde ich immer auf Veränderungen gucken. Also hat sich jemand im Verhalten verändert? Ist zum Beispiel gereizter oder weniger engagiert im sozialen Miteinander, weil die Kapazitäten zum Beispiel gar nicht dafür da sind? Sieht man es irgendwie auf körperlicher Ebene? Also Körper und Psyche hängt halt auch zusammen. Es kann sich in der Haut beispielsweise zeigen oder in der Art und Weise, wie Menschen auftreten. Also da auf Veränderungen zu blicken und zu schauen, Mensch, was erzählt denn jemand aber auch vom Alltag? Sind da eigentlich noch Räume abseits von vielleicht Erwerbs- und Care-Arbeit? Sind da Räume, um sich überhaupt erholen zu können? Und da brauchen manche Menschen halt auch manchmal so ein bisschen den Spiegel, den man ihnen vielleicht vorzeigt und auch sagt, hey, mir ist eine Veränderung bei dir aufgefallen. Ich möchte deswegen mal hören, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir wirklich? Und nicht einfach nur Floskel, wie geht's dir?
Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass die Führungskräfte, insbesondere auch im Remote-Arbeiten, auch immer wieder mal, wie wir das heute machen, zumindest mit dem Video-Check-in sich sehen können, ne, um diese Veränderungen auch feststellen zu können. Sonst ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, wenn die Menschen sich gar nicht mehr regelmäßig sehen.
Total. Und ich würde da auch immer sagen, gut, dass du da nochmal drauf blickst auf das Thema Führung. Viele Führungskräfte sagen mir den, glaube ich, wirklich ernst gemeinten Satz, ja, aber meine Tür steht ja offen, die Leute können auf mich zukommen, das wissen die. Und da muss ich halt immer sagen, meine Tür steht immer offen, ist ehrlicherweise auch eigentlich eine Lüge, weil unsere Türen stehen nicht immer offen, sondern manchmal ist man eben auch mit anderen Dingen beschäftigt und die Hürde ist trotzdem für Menschen ziemlich hoch, auch egal in welcher Beziehung man zu der Führungskraft steht, da dann selber anzuklopfen. Und es ist viel wichtiger, wirklich regelmäßig ganz explizit nachzufragen.
Für viele sind ja psychische Erkrankungen einfach gar nicht so richtig greifbar. Man kann es nicht auf Anhieb erkennen, wie du es gerade schon beschrieben hast. Es ist jetzt nicht, man sieht es, ne, der Fuß ist gebrochen oder ne, so, man, es ist nicht so visuell sichtbar. Und gleichzeitig macht es für den Betroffenen ja einfach auch so schwierig, offen über die Probleme zu sprechen. Und ihr habt dafür die sogenannten Mood Suites entwickelt. Magst du einmal erzählen, worum es da genau geht?
Ja, gerne. Genau, wir haben für die Entwicklung Menschen gefragt, wie fühlt es sich für dich eigentlich körperlich an, wenn es dir psychisch nicht gut geht. Und daraus haben wir 4 verschiedene Designobjekte entwickelt, um genau diese Brücke zu schlagen und aufzuzeigen, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn es einem psychisch nicht gut geht. Die meisten Menschen kennen ja irgendwie sowas wie psychische Belastung, aber was bedeutet Erkrankung eigentlich wirklich? Weil man, wie du schon gesagt hast, man sieht es ja nicht. Und diese Übersetzungsleistung ist halt oft gar nicht so einfach sonst herzustellen. Und damit arbeiten wir halt in Workshops, aber eben auch bei Events, um Menschen das näher zu bringen, weil wir halt genau wissen, Stigma ist trotzdem immer noch Fremdstigmatisierung oder Selbststigmatisierung steht Hilfe suchen oft im Weg. Und das heißt, wenn wir Stigma abbauen wollen, dann können wir über Wissen gehen und über Empathie. Und da sind die Mood Suits einfach immer wieder total grandios, weil sie es nochmal auf so einer nicht kognitiven Ebene begreifbar machen, sondern man wirklich mal ins Reinfühlen kommt und somit auch ein ganz anderes Verständnis vielleicht für Menschen in seinem Umfeld entwickeln kann. Aber sich vielleicht auch mal selber fragt, was kenne ich eigentlich? Kenne ich das Gefühl, so eine Glocke auf dem Kopf zu haben? Nicht eigentlich auch aus dem Alltag? Und wann hat das eigentlich angefangen und hört das überhaupt, also hat es zwischendurch auch aufgehört?
Das heißt, ihr seid dann damit im Teams, die Mitarbeitenden können mit diesen Suites dann spielen sozusagen und verfinden dann auch eine Sprache oder auch einen emotionalen Zugang dazu, auch miteinander darüber zu sprechen.
Ganz genau. Und eben auch mit Führungskräften beispielsweise. Also wenn es darum geht, wie erkenne ich eigentlich psychische Belastung bei Mitarbeitenden und wie kann ich gut drauf reagieren, auch in dem Kontext. Also eben immer dann, wenn es eigentlich um die Vermittlung auch vom Umgang mit Erkrankung geht, ist das für uns einfach ein ganz wesentliches Tool, um eine ganz andere Ebene auch der Gespräche ermöglichen zu können, ohne dass vielleicht auch Einzelne sich immer exponieren müssen, weil man dann eine geteilte Erfahrung hat.
Die Mood Suites werden ja, wie du es gerade beschrieben hast, auch in den Teams verwendet. Ich stelle mir das so vor, dass es dadurch für die Teams und auch für die Führungskräfte noch ein Stück weit einfacher ist, einen emotionalen Zugang zu finden, auch eine Kommunikation miteinander zu dem Thema zu finden. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr berichten, welche Form von Kommunikation untereinander dadurch ausgelöst wird?
Ist es genau, wie du gesagt hast. Also es ist einfach eine andere Form von Kommunikation möglich und vor allen Dingen müssen sich nicht einzelne Personen vielleicht exponieren und ausschließlich ihre eigene Geschichte teilen. Das ist natürlich immer total schön, wenn das passiert und wenn die Vertrauensbasis da ist. Was ist eben eine geteilte Erfahrung, über die man sich dann auch unterhalten kann. Das verändert oft vieles in den Gesprächen und gleichzeitig ermöglicht das auch oft erst, dass Menschen vielleicht sagen, ja, das kenne ich und ich hatte meine Phase im Leben und darüber dann mit ihren Kollegen und Kolleginnen ins Gespräch zu kommen.
Wenn ihr euch jetzt wundert, was Mood Suites sind und wie die tatsächlich auch aussehen, wir verlinken euch das total gerne in den Shownotes. Und wir haben ja auch schon mal ein gemeinsames Event gemacht, Bente, wo wir bei Urban Sports Club auch die Mood Suites bei einem Event benutzt haben und die Resonanz und das Feedback, das wir danach bekommen haben, war einfach nur großartig. Also schaut euch das gerne nochmal an. Ja, ich würde gerne nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben jetzt viel über Burnout gesprochen und was kann so dahinter stehen. Und ich möchte es einmal nochmal so konkreter auf den Arbeitsalltag übersetzen. Kannst du vielleicht nochmal so 2, 3, 4 Auslöser zusammenfassend sagen, die aus eurer Erfahrung tatsächlich auch Auslöser für Burnout am Arbeitsplatz sind?
Also grundsätzlich bei Burnout geht es oft auch in einem Schritt darum, dass quasi das Verhältnis von Wertschätzung und Einsatz aus der Balance fällt. Das heißt, Dinge, die einen Burnout antreiben können, sind auf jeden Fall natürlich klassische Themen wie hoher Workload, extreme Erreichbarkeit, kann auch sowas sein wie, was ich schon meinte, Herzblutthemen, also eine intrinsische Motivation. Aber das trifft dann auf einerseits wenig Wertschätzung oder vielleicht auch wenig Unterstützung im Team. Also wir wissen einfach, soziale Unterstützung ist einer der Hauptresilienzfaktoren. Und das bleibt dann vielleicht aus, weil vielleicht wird die Zeit immer knapper. Das heißt, die Kommunikation wird ruppiger eventuell oder verkürzter. Manchmal sind es auch Themen wie eine wenig Rollenklarheit. Ich weiß eigentlich gar nicht, was in meinen Themenbereich gehört, also mache ich erstmal alles. Sowas kann mit reinkommen. Oder vielleicht aber auch eine eher angstbesetzte Fehlerkultur. Also wenn ich das Gefühl habe, nee, ich darf gar nicht sagen, ich schaffe irgendwas nicht mehr oder ich darf auch auf gar keinen Fall einen Fehler machen, dann kann das natürlich vielleicht auch in Kombination mit einem eigenen Perfektionismus auf eine echt ungute Kombination herauslaufen.
Welche Folgen hat es für die Unternehmen tatsächlich, wenn Arbeitnehmerinnen wegen Burnout ausfallen?
Naja, das ist erstmal sehr teuer fürs Unternehmen, sind das einfach Kosten für die einzelnen Personen natürlich auch, also die Gesundheitsfolgen, die daraus entstehen und die Regenerationszeit, die es danach braucht, die verursachen halt auf allen Ebenen Kosten, emotionale wie eben auch finanzielle Kosten. Das heißt, das, was wir halt oft sehen, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zur Depression, das Thema hatten wir ja vorhin ganz kurz, bei einer leichteren Depression kann es auch hilfreich sein, weiterzuarbeiten. Weil es Struktur bringt, weil es oft Menschen sogar in Urlaubszeiten eher schlechter geht in ihrer depressiven Symptomatik. Beim Burnout ist es anders. Beim Burnout ist es tatsächlich so, dass man therapeutisch empfehlen würde, dass es wirklich einen Cut gibt von der Arbeit. Und das können mal 3, 4, 5, 6 Monate ganz schnell werden. Also eher 6, würde ich sagen, in der Tendenz. Jetzt geht es natürlich dann auch in der Zeit, diese 6 Monate zu nutzen und therapeutisch da auch Angebote zu haben, eine Reha vielleicht zu machen. Aber daran sehen wir schon, also die Person fällt länger aus. Man muss halt auch sagen, nach so einer Zeit braucht es eigentlich auch eine gute Wiedereingliederung. Also betriebliches Wiedereingliederungsmanagement ist da total zentral, um Menschen nicht auch sofort wieder in alte Muster hineinzubringen. Und ich würde deswegen nicht sagen, jeder Mensch, der mal einen Burnout hatte, muss auf jeden Fall den Job wechseln. Aber wenn sich auch auf Arbeitgebendenseite zu wenig verändern kann, dann landen Menschen ganz oft wieder in der Dynamik, die sie auch vorher hatten. Und dann kann es eben auch sein, dass man vielleicht auch einen super Kollegen, Kollegin, Mitarbeiter, Mitarbeiterin auf Dauer verliert, weil diese Person sich dann einen anderen Job sucht. Mhm. Und das sind natürlich, also dann hat man wieder Recruiting-Kosten und so weiter und so fort. Also da kommt dann halt einiges auf einen zu. Deswegen wissen wir halt, dass es sich als Unternehmen auch total lohnt, gesundheitsförderliche Maßnahmen anzubieten.
Und insbesondere auch, weil die Anzahl der Burnout-bedingten Krankheitstage ja auch statistisch in den letzten Jahren wahnsinnig nach oben gegangen ist und auch der zweite Grund der Krankschreibung mittlerweile darstellt. Ne? Also das lohnt sich als Arbeitgeberin natürlich schon sehr, darauf zu achten, ein Umfeld zu schaffen, das das Burnout möglichst nicht unterstützt.
Absolut. Und da finde ich es halt auch mal ganz wichtig. Also das eine ist, was Menschen individuell machen können. Und ne, wir haben uns in unserem Check-in darüber unterhalten, was man vielleicht auch selbst für die eigene psychische Gesundheit tut. Aber das andere ist ja auch, was die Gemeinschaft tun kann und was eben vielleicht auch Teamdynamiken sind und Unternehmensdynamiken, die eher gesundheitsförderlich sind oder eher gefährlich sein können. Und ich finde, das ist auch, wir hatten das Thema ja schon, welche Veränderung gibt es. Wir sind weiterhin beim Thema psychische Gesundheit immer sehr bei dem Individuum. Also was kann jede einzelne Person tun, um gesund zu bleiben? Und verpassen da, finde ich, auch eine Chance. Und das ist ein zentraler Punkt in unserer Arbeit auch immer. Wir verpassen die Chance, die Gruppe, das Kollektiv auch mit einzubeziehen und sich gegenseitig mehr zu unterstützen.
Ich habe es euch in der ersten Folge auch schon mal erzählt. Urban Sports Club hat vor kurzem den Wellbeing Kompass 2025 veröffentlicht. Eine Studie mit mehr als 5000 Arbeitnehmerinnen aus Deutschland, Frankreich, Portugal, Spanien und den Niederlanden. Und dabei haben wir natürlich auch das mentale Wohlbefinden befragt. Ein Ergebnis war, dass 37% der Befragten angaben, dass ihr Unternehmen keinerlei Angebote zur Förderung mentaler Gesundheit bereitstellen. Aus deiner Sicht, welche Rolle spielt dabei das Verhalten von Führungskräften und generell die Unternehmenskultur?
Ein ganz zentraler Punkt ist das tatsächlich. Also auch mal spannend, auch eure Zahl zu hören. Es gibt einiges an Statistiken zu dem Thema. Es gibt eine Befragung aus 2023. Da haben Mitarbeitende angegeben, dass ihre Führungskraft einen maßgeblichen Einfluss hat auf die psychische Gesundheit. 69% waren das, die das angegeben haben, also auch eine ziemlich hohe Zahl. Und wenn wir darauf gucken und das mal vergleichen, in dieser Befragung war das der gleiche Wert, der eben auch für Partner und Partnerinnen gegeben wurde. Also die Wichtigkeit Wahnsinn. Für die eigene Gesundheit, genau, der Führungskräfte wurde genauso hoch eingeschätzt wie die der Partner und Partnerinnen. Und daran sieht man, und ich verwende diese Zahl oft, auch mit Führungskräften und in Workshops, ich finde, das kann natürlich einen wahnsinnig großen Druck erzeugen. Es zeigt aber auch den Gestaltungsspielraum und es kann ja auch was Positives sein. Und ich glaube, wir alle haben vielleicht schon, wenn man ein paar Jahre arbeitet, irgendwie Führungskräfte erlebt, man sagt, oh, zum Glück sind die weg oder ich bin weg sozusagen. Also zum Glück habe ich damit nichts mehr zu tun. Aber vielleicht auch mit Leuten, wo man sagt, Mensch, die haben mir so viel gebracht in meiner persönlichen Entwicklung. Also da steckt eben ja auch in beide Richtungen Potenzial drin. Und das ist nämlich so die zweite Seite der Medaille. Führungskräfte sind ja selbst oft auch überlastet. Und gestresste Menschen erkennen Stress bei anderen schlechter. Das ist ein Problem tatsächlich. Das heißt, da auch ist ja nicht nur die Verantwortung bei der Führungskraft, sondern da sind wir ja bei dem Unternehmen und der Organisation. Wie kann man eigentlich alle Mitarbeitenden gesund halten und auch besonders die Führungskräfte da einen Blick drauf haben, damit die nicht in so einem Sandwich zerquetscht werden zwischen Managementzielen und Teamanforderungen?
Ja, absolut. Ich höre das auch immer wieder, wie wichtig das ist, tatsächlich auch bei den Führungskräften darauf zu achten, dass sie Instrumente haben, um das Thema Stress, Burnout überhaupt bei sich zu erkennen, um es dann auch bei anderen erkennen zu können. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Anteil auch bei den Unternehmen.
Ja, und oft ist es ja auch, also Führungskräfte können sich manchmal auch selber ganz schön alleine fühlen. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, soziale Unterstützung ist halt total wichtig. Und wenn das nicht gegeben ist, weil Führungskräfte das Gefühl haben, sie sind so EinzelkämpferInnen, dann ist das eben auch eher ein Burnout-Risiko tatsächlich. Also da auch zu gucken, an wen können sich Führungskräfte eigentlich wenden? Gibt es da auch vielleicht so eine kollegiale Unterstützung auf Führungsebene? Oder wurstelt jeder mit den eigenen Zielen in seiner eigenen Abteilung oder wo auch immer rum?
Viele Firmen setzen ja auf Angebote wie Achtsamkeits-Apps oder Entspannungskurse. Warum reicht das oft alleine nicht aus, um die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden wirklich zu stärken?
Ja, also ne, grundsätzlich, ich finde, das ist ja erstmal eine schöne Entwicklung, dass sowas angeboten wird, aber es ist halt nicht alles tatsächlich. Also wenn Menschen ausschließlich sich alleine um ihre psychische Gesundheit kümmern, also A, finde ich, steckt da auch irgendwie immer noch sowas drin, trotzdem Psyche ist Privatsache, also kümmere dich am besten vielleicht auch in deiner Freizeit darum. Und auf der anderen Seite ist das wieder eine Chance, die man verpasst, wie ich schon meinte, weil wir sehen, dass eben gerade Angebote auch auf Gruppenebene stärker zur Kultur beitragen können und somit einen stärkeren Schutzfaktor auch bieten können. Und wir erleben natürlich auch, dass Menschen halt gar keine Zeit finden. Also wenn es strukturell nicht verankert ist, dass auch Räume entstehen, um zum Beispiel eine Meditation zu machen, dann wird es vielleicht auch schlechter genutzt. Und dann kann es auch sein, dass man als Firma einfach tatsächlich auch Geld vielleicht ungenutzt ausgegeben hat. Wenn man aber das zu Teamroutinen macht beispielsweise, dann wird einfach auch die Nutzungsrate höher und man entwickelt eben auch ein Umfeld, was eine gegenseitige Fürsorge und eine gemeinsame Fürsorge überhaupt ermöglichen kann. Das heißt, da eben auch auf dieser Ebene, auf der Gruppenebene was anzubieten, hat tatsächlich statistisch gesehen, da gibt's Zahlen aus UK, hat das auch einen besseren Return on Invest. Also sind ja auch irgendwie immer wichtige Zielmaßnahmen und Zielgrößen, die man sich ja auch anguckt als Unternehmen. Also lohnt es sich überhaupt, dass wir da Geld ausgeben? Und das ist tatsächlich auf Gruppenebene ist dieser Return on Invest höher.
Wie können Führungskräfte ganz konkret ein Arbeitsumfeld schaffen, das Resilienz fördert, psychologische Sicherheit bietet? Hast du ganz konkrete Tipps und Beispiele für gesunde Führung?
Ja, also einerseits natürlich, und das ist, will ich auch gar nicht zu so einer Floskel verkommen lassen, aber gesunde Führung fängt halt auch bei einem selbst an und tatsächlich so die eigene Vorbildrolle einzunehmen und nicht nur Vorbild zu sein auf fachlicher Ebene und so als Arbeitstier quasi irgendwie sich zu präsentieren als Führungskraft, sondern auch selber über Belastung zu sprechen und aber auch Routinen und vielleicht auch eigene Strategien transparent zu machen. Was mache ich eigentlich, damit es mir gut geht? Um den anderen auch zu signalisieren, hey, es gibt vielleicht Wege und Mittel und vielleicht inspiriert das dann auch andere. Und vielleicht kann man sogar eben auch die eigenen Strategien aufs Team ausweiten. Das geht natürlich auch. Also das heißt, wie man das eigene Vorbild irgendwie sein und dann eben zu gucken auf Teamebene, wie kann ich eigentlich auch die Beziehungen stärken? Und das geht eben oft auch über vielleicht einzelne Projekte hinaus. Also was können wir eigentlich machen, damit wir ein gutes Miteinander haben? Denn du hast gerade ein wichtiges Schlagwort genannt, psychologische Sicherheit. Also traue ich mich eigentlich Risiken einzugehen im Miteinander, im Team? Dafür braucht es eben auch eine Beziehungsebene, um dann Resilienz daraus zu entwickeln, durch schwierige Zeiten sich durchzunavigieren. Und das braucht Zeit und Ressourcen. Also deswegen finde ich da halt immer regelmäßig gemeinsam zusammenzukommen, ob jetzt remote oder in echt, und wirklich qualitativ hochwertige Zeit in die Beziehung zu investieren. Und das über Teamtage oder über Check-ins, die wir jetzt auch schon hatten. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Intensitäten vielleicht auch, die man mit reinbringen kann. Aber da eben drauf zu achten und vielleicht auch auf vielleicht so Dinge wie Pausen zu achten, also überziehen wir jedes Meeting oder achten wir auch darauf, dass Pausen zwischendurch stattfinden. Das hat man ja auch als Führungskraft irgendwie mit in der eigenen Kontrolle quasi und ist da ja auch oft sehr taktvorgebend vielleicht auch manchmal. Aber ich weiß nicht, Sandra, jetzt hast du mir ganz viele Fragen gestellt. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, es ist okay, wenn ich dir mal eine Rückfrage stelle. Aber du bist ja auch
sehr
Führungskraft.
Gerne.
Und
sehr
ich merke ja, du beschäftigst dich total viel mit dem Thema. Wie machst du das bei dir im Team? Also wie versuchst du als Führungskraft da Resilienz zu fördern?
Also eins davon, was wir heute auch schon gemacht haben, ist der persönliche Check-in. Und ja, das ist bei uns, bei Urban Sports, aber auch in meinem Team wirklich eine gelebte Realität, dass wir uns mit zuhören und wirklich fragen, wie geht's dir heute eigentlich wirklich? Und nicht das oberflächliche Gut, sondern dann noch dazu emotional, mental, physisch, spirituell. Und dann kriege ich natürlich ein Gespür dafür, ne? Erstens, wie geht's mir selber? Wer denkt da regelmäßig drüber nach auf diesen unterschiedlichen Ebenen? Aber auch für meine Teammitgliedern, um wirklich darüber nachzudenken, was ist da, wo finde ich vielleicht auch eine Veränderung statt? Und das finde ich ist was ganz einfach und jeder sofort anwenden kann. Plus darüber hinaus natürlich dann das aufmerksame Beobachten. Ne? Ich weiß ja als Führungskraft auch selber, wenn gerade sehr arbeitsintensive Phasen sind und dann sehe ich auch das in meiner Verantwortung dafür zu sorgen, dass dann zwischendurch auch nochmal mehr eine ruhige Phase kommt. Das mag vielleicht organisatorisch nicht unbedingt immer einfach sein. Dennoch ist es meine Aufgabe und Verantwortung hinzugucken und zu sehen bei den Teams, wo geht's, wo müssen wir vielleicht auch über eine Pause nachdenken, wo muss man dann vielleicht auch über ein verlängertes Wochenende nachdenken. Und ich glaube, die Vorbildfunktion der Führungskraft ist da wahnsinnig groß. Ich glaube, ich habe das Glück, selber für mich das gut steuern zu können und das damit auch immer wieder wichtige Impulse ins Team reinzugeben. Ist nicht immer einfach, aber ich glaube, man lernt ja mit der Zeit auch für sich selber, was tut mir eigentlich gut und kann es dann auch mit viel Authentizität an das Team zurückgeben. Und ich habe ja dann auch noch das Glück, dass ich unser Produkt auch gut nutzen kann. Ich habe für mich festgestellt, dass Pilates Reformer das ist, was mir richtig gut tut. Ich kann mich körperlich austoben, ich komme mental zur Ruhe, ich bin in dem Moment, ich bin in dem Augenblick. Und wenn ich da jetzt nochmal dein Tool anwenden würde von ich mache eine Messung vorher und nachher, kann ich definitiv sagen, dass es mir nach so einer Reformer-Session wirklich mental deutlich besser geht.
Ja, danke dir für die Erläuterung. Sind, finde ich, viele wichtige Punkte dabei. Und vielleicht eine Rückfrage dazu, weil es ist, finde ich, ja ein Knackpunkt an Check-ins ist immer, was mache ich denn oder wie kann ich auch dafür sorgen, also wie kann ich es unterstützen, meine ich damit, dass die Menschen auch ehrlich antworten. Ja. Und das ist ja, finde ich, so wie du es beschrieben hast, das ist ja ein tiefgehendes Check-in tatsächlich. Wie hast du es geschafft, dass bei dir im Team die Leute sich auch trauen, da was Ehrliches zu teilen und was von sich preiszugeben?
Ein Kernvalue bei eurem Sports Club ist Show Your Vulnerability. Und ich glaube auch da wieder, wenn ich das als Führungskraft mache und selber auch zeige, mir geht's gerade nicht gut, ich bin überfordert oder ich weiß auch einfach mal was nicht. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, um diese psychologische Sicherheit herzustellen und selber das zu zeigen und das zuzulassen. Und gleichzeitig ist es was, ich mache diesen Check-in auf diesen Ebenen nicht nur mit meinem eigenen Team, wir machen das auch im Management-Team. Und dadurch ist es natürlich eine große, gestützte Unternehmenskultur, die den Teams Sicherheit geben kann. Und dann ist es das Zuhören. Ne? Wie gehe ich damit um? Was mache ich, wenn ich was höre, was jetzt nicht alles ist shiny glücklich an der Oberfläche? Und dann ist es ein Prozess, ne? Dass ich kann, also wenn ich vorher eine ganz andere Kultur habe, kann ich nicht den Schalter umlegen. Ich glaube, es ist ein kontinuierliches Ehrlichsein, authentisch sein, zuhören, zulassen. Und dann entwickelt sich so eine Vertrautheit, dass auch die schwierigen Sachen des Lebens, die unschöneren Sachen des Lebens auch im Team geteilt werden können.
Ja. Ja, danke. Vielleicht da auch als Ergänzung, wir machen ja unterschiedliche Erfahrungen, wir haben ja ein eigenes Team und arbeiten dann ja auch mit Teams und ich finde, manchmal sieht man dann auch so Prozesse, also dass vielleicht es einfach auch Zeit braucht und immer Menschen auch unterschiedlich viel positive Erfahrungen machen müssen. Das finde ich ist auch immer etwas, dass einige sind dann sehr ungeduldig im Team und ich glaube, es ist so ganz wichtig als Führungskraft dann eben sich auch verletzlich zu zeigen und trotzdem vielleicht auch Menschen Zeit zu geben, dass sie vielleicht auch manchmal wirklich Monate oder ein halbes Jahr oder noch länger brauchen, weil wir ja auch alle mit unterschiedlichen Arbeitserfahrungen zusammenkommen oft.
Ganz wichtig.
Erstmal wirklich so checken, okay, meinen die das jetzt hier ernst? Oder passiert jetzt irgendwie doch was Schlechtes? Wird mir das am Ende doch irgendwie angekreidet und in meinem nächsten Performance-Review irgendwie darauf Bezug genommen oder so? Das finde ich ist halt auch immer wieder was, wo man vielleicht auch so ein bisschen Geduld braucht an der einen oder anderen Stelle und Lernerfahrung.
Ich könnte mit dir noch stundenlang weiter plaudern. Dennoch gehen wir jetzt zur nächsten Rubrik. Das ist unsere Tops und Flops.
Hacks und Flops.
Und an der Stelle würde ich von dir gerne wissen, was sind so deine 2, 3 besten Tipps für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz? Und was ist so der eine Ratschlag, den du überhaupt nicht mehr hören möchtest, weil er einfach gar nichts bringt?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Muss ich kurz drüber nachdenken? Einige Sachen ein, aber man muss sich ja auch begrenzen. Also vielleicht als Top-Tipp würde ich bei einer Sache bleiben, die wir jetzt schon heute häufiger benannt haben, also tatsächlich sich Zeit zu nehmen und eine gute Check-in-Kultur zu etablieren. Das war während Corona, ist das auch ziemlich gehypt worden und ich glaube, dann haben einiges gemacht und dann ist es wieder untergegangen oder hat sich vielleicht irgendwie nicht so bestätigt, aber da zu schauen, was sind vielleicht für unser Team die richtigen Fragen und wie lange brauchen wir, um da vielleicht auch gut zusammenzuwachsen. Also das ist vielleicht investiert in Check-ins. Und das Zweite auch tatsächlich, um da dran zu bleiben, würde ich noch einen Schritt weiter gehen und tatsächlich ein Thema mit reinbringen, was nämlich, also was wir im Team selbst und auch mit unseren Kunden und Kundinnen gerne umsetzen, ist halt entweder das Arbeiten mit Spannung oder auch Clear the Air. Also tatsächlich sich Zeit nehmen und sich trauen, über die Dinge zu sprechen, die nicht gut laufen. Und da Räume zu schaffen, um das auszusprechen. Das erfordert ein bisschen mehr Beziehungsarbeit vielleicht im Vorwege manchmal. Und da kann es auch nicht schaden, wenn man so ein bisschen was zu gewaltfreier Kommunikation schon mal gemacht hat. Also es ist ein bisschen höherschwelliger, würde ich sagen, als ein Check-in zu etablieren, aber sorgt doch nochmal für ein ganz anderes Miteinander und für eine andere Beziehungsqualität. Das heißt, da würde ich gerne dran anknüpfen und sagen, das ist ein zweiter Punkt. Und man hört daraus, es sind jetzt nicht reine Pausenregelungen, da hätte ich auch einiges zu sagen können, sondern tatsächlich eher, wie kommen wir eigentlich im Miteinander, weil ich glaube, dass sowas wie Erreichbarkeiten zum Beispiel dann auch in Clear-the-Air-Meetings gut besprochen werden können, um da eben auch eigene Wege zu finden, wenn man merkt, da hakelt's irgendwie zum Beispiel. Oder wir arbeiten immer wieder durch. Also da eher den Rahmen für setzen und jetzt nicht einfach nur mit einem Regelwerk um die Ecke zu kommen, sondern eben einen Rahmen dafür zu haben, wo sowas diskutiert und besprochen werden kann. Zwei Sachen waren es, ne? Deswegen beschränke ich
mich. Das waren zwei, genau.
Und dann komme ich zum Flop. Was kann ich so gar nicht mehr hören? Das fällt mir tatsächlich schwerer, weil ich glaube, in vielen Dingen steckt auch immer ein Fünkchen Wahrheit. Also es werden ja immer wieder dann auch so ein paar Dinge vielleicht so ein bisschen gebasht, habe ich das Gefühl. Aber in Summe ist es vielleicht nicht die einzige Lösung, die es braucht, aber es ist vielleicht auch ein Teil der Lösung. Deswegen, das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwerer, darauf was zu sagen. Ja, aber ich glaube, ich würde da vielleicht auch noch an eine Sache anknüpfen, die wir heute schon hatten. Und das ist tatsächlich, ach, so schlimm ist das doch nicht. Und früher hatten die Leute das doch irgendwie viel schwieriger bei der Arbeit und irgendwie so nach dem Motto, dass es alles Jammern auf hohem Niveau ist. Ich glaube, da kriege ich gerade so politisch auch mit, dass sich in die Richtung teilweise da etwas entwickelt. Und das ist, finde ich, eine sehr ungute Kombination und Kommunikation. Denn psychische Belastung entsteht immer subjektiv und nicht objektiv. Und psychische Belastung entsteht aus biologischen Faktoren, psychologischen Faktoren, aber auch sozialen Faktoren. Und ich glaube, deswegen haben wir halt auch alle irgendwie gemeinsam Einfluss darauf, wie es Menschen geht. Und deswegen kann man da auch jetzt nicht von außen bewerten, ob eine Person in der Situation ist, dass es ihr schlecht gehen darf. Also ich glaube, da immer mit dem mitgehen, was Menschen berichten und sich da auch selbst ernst zu nehmen und gegebenenfalls Unterstützung zu suchen und nicht zu lange abzuwarten, ist eigentlich viel besser, als sich vielleicht dafür zu schämen, dass es einem schlecht geht, obwohl doch so viel Gutes ist.
Cool down. Abschließend möchte ich auch noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, was wir heute besprochen haben zum Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Und ich glaube, eine Sache, die ich ganz deutlich mitgenommen habe, ist entstigmatisieren. Mentale Gesundheit geht uns alle an und da gibt es keinen Halt, ob ich mich jetzt im Privatleben befinde oder bei der Arbeit. Ganz wichtig ist, dass wir da Räume schaffen können, dass es kein Stigma gibt, sondern dass wir ganz offen drüber sprechen können. Was ich auch sehr beeindruckend fand, wie du immer wieder auch gesagt hast, wie wichtig die Gruppe und das Kollektiv ist zum Thema mentale Gesundheit. Also tatsächlich zu sagen, das ist nicht was, was ich mit mir selber und vielleicht auch noch mit meiner Führungskraft alleine ausmache, sondern tatsächlich auch die Kraft der Gruppe zu nutzen, dass wir gemeinsam verantwortlich sind, aufeinander aufzupassen, Veränderungen festzustellen und auch aufeinander zu achten, wie gutes Arbeiten miteinander aussehen kann. Das ist so das Zweite, finde ich, was wir sehr, ja, sehr nachdrücklich von dir heute gehört habe. Und zum Schluss ist es tatsächlich auch nochmal zu sagen, es können kleine erste Zeichen sein, die sich aber, wenn ich da nicht hinhöre, was Großes entwickeln kann. Und das ist, finde ich, auch nochmal eine wichtige Ermunterung. So wie es mir geht, ist ganz wichtig. Und da lohnt es sich hinzuschauen, um möglichst frühzeitig auch zu erkennen, dass sich da vielleicht was verändert, was mir dann langfristig nicht mehr gut tut. Möchtest du da noch was hinzufügen?
Nee, ich habe dir erstmal ganz aufmerksam zugehört und fand, das war eine sehr runde Zusammenfassung von unserem schönen Gespräch, Sandra. Also vielen Dank für deine Fragen und auch fürs aufmerksame Zuhören und am Ball bleiben und es auch noch dann am Ende so gut zusammenzufassen.
Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass du heute da warst.
Danke an dich.
Das war sie, unsere zweite Folge von What's Up Wellbeing mit ganz viel spannenden Gedanken und Fakten rund um mentales Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Ich hoffe, ihr konntet für euch persönlich oder für eure Teams den ein oder anderen wertvollen Impuls mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann helft uns gerne, noch mehr Menschen mit dem Thema Wellbeing zu erreichen. Sagt's weiter. Teilt die Folge mit Kolleginnen, Freundinnen oder in eurer HR-Community. Bewertet uns auf Spotify, Apple Podcasts oder da, wo ihr den Podcast hört. Das dauert ein paar Sekunden und hilft uns enorm dabei, sichtbar zu werden. Gebt uns Feedback. Was hat euch gefallen? Was wünscht ihr euch für kommende Folgen? Schreibt uns über die Feedback-Funktion, direkt bei Spotify oder auf unseren Social-Media-Kanälen oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@urbansportsclub.com. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Folge.